Wir beten. Lieber himmlischer Vater, wir hören jetzt auf dein Wort. Und es ist unsere Bitte, dass es dein Wort ist. Und dass du zu uns redest. Und dass du jeden Besucher hier ganz persönlich anredest. Nimm weg, was uns ablenkt. Nimm weg, was uns hindert. Begegne du uns. Amen. Liebe Besucher dieses Jahresfests, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte ganz herzlich danken, dass mir dieser bekannte Psalm 103 gegeben wurde und ich bekenne ehrlich, ich habe mich nicht das erste Mal mit ihm beschäftigt. Er hat mich in den letzten Jahren immer wieder neu beschäftigt und ich habe in diesem Wort einen Reichtum entdeckt, der unerschöpflich ist, immer und immer wieder aufs Neue. Und es ist interessant, dass ich nicht wenigen Menschen begegnet bin, die sagen, ja, Psalm 103, das eine Wort und das andere Wort, auch für mich einer der liebsten Texte der Bibel oder zumindest einer der liebsten Psalmen. Ich bin dankbar, diesen Text unter einer neuen Überschrift entdeckt zu haben, nämlich unter der Überschrift Gehalten von Gottes Liebe. Ich möchte den ganzen Psalm durchgehen und das ist eine gewagte Sache für eine Predigt. Ich möchte ihn durchgehen und 5 teilen und jeden Teil unter die Überschrift stellen unseres Themas in einem Bezug zum Thema Gottes Liebe. Und ich möchte Sie einladen, dass wir zu Beginn eines jeden Teils dann den jeweiligen Text gemeinsam sprechen. Wir beginnen mit Vers 1 bis 5, erster Teil, unter der Überschrift Gottes Liebe schenkt Vergebung. Gottes Liebe schenkt Vergebung und wir sprechen und beten gemeinsam. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Lobe den Herrn meine Seele, eine Selbstaufforderung zum Lob, eine Selbstaufforderung gegen die Vergesslichkeit. Ja, das ist in der Tat eine Gefahr, dass wir so schnell vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Um nicht zu vergessen, dafür braucht man Zeit. Um sich zu erinnern, dafür braucht man Zeit. Und ein solcher Tag wie heute, das ist so eine Zeit, die Gott uns schenkt, um nicht zu vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und in der Erinnerung an das Gute dann das Lob. Aber was heißt es eigentlich, loben? Das ist ganz einfach. Das ist so, wie wenn wir einen Menschen loben, so ist es auch bei Gott und gegenüber Gott. Wir sagen zu jemand, das hast du gut gemacht. Ihr habt gut gesungen, ihr habt gut gespielt. Der Sohn, die Tochter hat eine gute Arbeit mit nach Hause gebracht. Das hast du gut gemacht. Das meint Loben, wenn wir das Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Aber was können wir da alles nennen? Ich kann jetzt keine Zeit der Pause mir leisten, dass Sie sich das überlegen können, sonst wird die Predigt für mich noch mal 5 Minuten kürzer. Aber nehmen Sie sich einmal diese Zeit und erinnern sich und schreiben Sie es vielleicht auf, sammeln Sie es, Gründe zum Loben. Das Interessante, Der erste Teil dieses Psalms nennt drei Dinge. Drei Dinge. Sündenvergebung, Gebrechen heilen, Leben vom Verderben erlösen. Nichts von der Führung und Bewahrung, nichts vom Dach über dem Kopf, nicht von der Versorgung und Verpflegung, von all dem nichts, obwohl das auch Gutes ist, das Gott uns tut. Der Psalmeingang konzentriert sich eigentlich auf das, was von uns Menschen aus gesehen das Negativste ist: Sünde und Vergänglichkeit. Der Psalm redet hier, wie häufig Gottes Wort, beispielhaft, exemplarisch. Und bei diesem beispielhaften Reden nennt dieser Psalm das Wichtigste. Der Psalm nennt das, was wir Menschen auf keinen Fall selber tun können. Keiner kann Sünde vergeben. Keiner kann Gebrechen heilen. Keiner kann vom Tod erlösen. Das kann nur Gott. Und deshalb wird das genannt. Aber jetzt interessant, nach diesen drei Gliedern, ich möchte sagen, aus unserer Sicht, das, was nicht gut ist bei uns, das, was nicht gut ist in unserem Leben, das, was wir nicht selber tun können, nach diesen drei Gliedern kommt ein eigenartiges viertes Glied: der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Stellen Sie sich das bildhaft vor. Stellen Sie sich das bildhaft vor. Eine Krone auf dem Kopf. Und da steht nicht drauf Sünde, Gebrechen, vergänglich, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Was für ein Kontrast. Gottes Liebe begegnet so dem sündigen, dem gebrechlichen, dem vergänglichen Menschen mit Gnade und Barmherzigkeit. So ist Gott. Das ist sein Wesen. Oder vom Thema her gesagt, so stark ist Gottes Liebe. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben einen Text aus dem Alten Testament. Aber scheint hier nicht das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus durch, der dir alle deine Sünden vergibt, alle, der da heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst. In Jesus Christus eingelöste Wirklichkeit, in Jesus Christus gültiges Gotteswort, in Jesus Christus gültig für uns hier und heute. Lassen Sie mich abschließend zu diesem ersten Teil noch zwei grundsätzliche Dinge sagen. Psalm 103 stellt als Kontrast gegenüber in den vier ersten Teilen immer und immer wieder Gott, seine Gnade und seine Barmherzigkeit und den Menschen. Und auf Seiten des Menschen wird immer wieder seine Sünde und seine Vergänglichkeit angesprochen. Eigentlich ein Kontrast. Aber liebe Schwestern und Brüder, diese Wirklichkeit unserer menschlichen Existenz, wie sie uns die Bibel aufzeigt, die können wir nur aushalten, weil daneben das andere steht: dieser Gott krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Und noch kurz eine letzte Anmerkung: der erste Teil ist im Ich-Stil, persönlich. An jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt. Sie werden merken und sehen, Im zweiten, dritten und vierten Teil geht es nicht mehr um den Einzelnen, sondern vom Psalm her gesprochen um das alttestamentliche Gottesvolk, von uns heute her gesprochen um die Gemeinde. Der Einzelne lobt und die Gemeinde lobt. Gottes Liebe schenkt Vergebung. Der zweite Teil. Gottes Liebe zeigt sich in Wort und Tat. Die Verse 6 bis 10, ich lade wieder ein, gemeinsam diesen Text zu sprechen. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Der Herr schafft. Es ist nur ein kleines Wörtlein, schaffen. Aber da steckt so viel drin. Da wird Gott beschrieben, wie er ist. Der Herr schafft. Der Herr ist ein Schaffer. Gott ist am Wirken, auch heute. Machen wir uns das klar. Gott schafft ständig. Ohne Gott würde diese Erde keinen Moment Bestand haben. Ohne Gott würde unser Leben keinen Moment Bestand haben. Wir leben sekündlich davon, dass Gott schafft. Es ist ein Wort, das auch im Schöpfungsbericht vorkommt. Gott schuf am Anfang und Gott schafft immer weiter. Davon leben wir. Aber nun, was schafft Gott? Er schafft Gerechtigkeit und Recht. Und dieses Wortpaar muss ich ein bisschen erklären und Sie müssen mir abnehmen, dass meine Erklärung hoffentlich zutreffend ist. Wörtlich müssten wir übersetzen in der Mehrzahl. Er schafft Gerechtigkeiten und Rechte. Und da merken wir, das ist für die deutsche Sprache schon ein bisschen holperig. Was ist gemeint? Mit Gerechtigkeit ist an dieser Stelle nicht Gottes richterliches Handeln und Walten gemeint, sondern grundsätzlich das, was er tut. Und zwar das, was er tut zum Heil für Israel. Seine Taten, die im Alten Testament erzählt werden und für die damalige Zeit, wir werden es gleich noch sehen, von der Schöpfung bis zur Befreiung aus Ägypten, Durchzug durch die Wüste, Gabe der Gebote und die Gabe eines Landes. Der Herr schafft Heil. Viele Heilstaten, das schafft der Herr. Und gleichzeitig schafft er Recht. Ein Oberbegriff könnten wir so sagen, er redet, er gibt sein Wort. Er wirkt nicht nur in der Geschichte ununterbrochen, sondern er gibt dazu sein Wort, das sein Tun deutet und das sein Tun verständlich wird. Was hier konkret gemeint ist, zeigt uns der Psalm selber, wenn er dann fortfährt, der Herrschaft Gerechtigkeit und Recht. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Es geht vor allem um das, was Israel in der Mosezeit erlebt hat. Ich habe es gerade schon ausgeführt. Und ich habe vorher gesagt, in diesem und den weiteren Teilen geht es nicht mehr um den Einzelnen, sondern um die Gemeinschaft. Hier die Kinder Israel sein tun. Woher wissen wir das? Woher können wir das so genau sagen, was Gott getan hat? Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Gott selber deutet sein Tun durch das Wort. Und beides miteinander haben wir in der Bibel. Es ist doch interessant, dass in der Bibel so viel von Gottes Handeln erzählt wird. Es wird nicht nur allgemein beschrieben, sondern konkret gesagt, was er getan hat. Es wird erzählt. Und dann wird diese Geschichte gedeutet durch sein Wort. Der Herr schafft Gerechtigkeiten und Rechte. Der Herr handelt und er redet. Diese Formulierung ist eigentlich der dichteste Ausdruck für das, was wir in der Bibel haben. Das zieht sich durch. Was Gott getan hat von der Erschaffung der Welt über die Führung Israels und dann in Jesus Christus und im Wachstum der Gemeinde und wie das begleitet wird durch sein Wort, das ist die Bibel schlechthin. Und Gott hat es immer wieder wissen lassen, durch Mose und die Propheten, durch Jesus und die Apostel. Liebe Schwestern und Brüder, nur durch das Wort können wir Gottes Handeln recht verstehen und deuten. Das Geschehen an sich ist nicht eindeutig. Es bekommt seine Eindeutigkeit durch das deutende Wort. Warum ist Gott so zu Israel? Warum ist Gott so zu uns? Jetzt kommt ein Juwel der Heiligen Schrift. Ah, es gibt ja unzählige Juwelen in der Heiligen Schrift. Ist immer schlimm, wenn man so wertet. Aber trotzdem, barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Eine einmalige Beschreibung Gottes. Barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte. Und wieder ist der Kontrast interessant. Was wird denn hier zitiert? Dieser Psalm zitiert ein Wort von Mose aus 2. Mose 34. Und das ist das Endkapitel über die Schilderung vom goldenen Kalb. Goldenes Kalb, das bedeutet Sünde Israels, Abfall von Gott, Bundesbruch nach kürzester Zeit. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und jetzt versetzen Sie sich in die Situation damals am Berg Sinai, goldenes Kalb. Gott will Israel verwerfen und nicht ohne Grund fährt der Psalm fort. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Ja, in der Tat, Sünde ruft Gottes Zorn hervor. Ja, in der Tat, Sünde ruft Gottes Gericht hervor, schon in der Weltgeschichte und auch am Ende beim großen Gericht. Und trotzdem nicht für immer hadern. Nicht für immer zornig. Und lassen Sie sich den Satz auf der Zunge vergehen, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Nach unserem Verständnis des Wortes gerecht ist Gott ungerecht. Nach unserem Verständnis des Wortes gerecht ist Gott ungerecht. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Liebe Schwestern und Brüder, das ist Gnade. Das ist Liebe. Und Gottes Liebe zeigt sich letztlich darin, dass seine Strafe den trifft, der nicht gesündigt hat. Gottes Liebe zeigt sich in Wort und Tat. Es wird deutlich in der Geschichte. Es wird deutlich aus seinem Wort. Der dritte Teil. Gottes Liebe ermöglicht ein ganz persönliches Verhältnis. Sie sind den Ablauf schon gewohnt. Ich lade Sie ein, mitzusprechen. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Gottes Liebe ermöglicht ein ganz persönliches Verhältnis. Dieser dritte Teil, dieser Mittelteil, ist der Teil der Vergleiche. Drei Vergleiche. So hoch der Himmel über der Erde. Schauen Sie sich den Himmel an, wenn es keine Nebel hat. Also bei Nebel geht es nicht. Hoch und weit, über allem, über der ganzen Erde, soweit wir sehen können, der Himmel. So hoch ist Gottes Gnade über denen, die ihn fürchten. Ein Vergleich für die Gnade. Räumlich unendlich für uns, räumlich grenzenlos. So viel Gnade. Das zweite Bild, ein zeitliches Bild nach dem räumlichen Bild. Sofern der Morgen ist vom Abend. Diesen Vers dürfen Sie natürlich nicht am Nordpol oder am Südpol sprechen. Aber in Israel war das so. Der Morgen fängt nie den Abend, auch bei uns nicht. Er kann tun, was er will, er fängt ihn nicht. Morgen und Abend sind getrennt durch x Stunden. Sofern der Morgen ist vom Abend und jetzt lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gott trennt uns von unserer Schuld. Gott trennt uns von unserer Schuld. Das ist das Große seiner Liebe. Und wieder haben wir den Kontrast Gnade und unsere Übertretungen. Gnade und unsere Sünde. Aber die Gnade ist so groß, dass Gott uns von unserer Schuld trennt. Der dritte Vergleich. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Ich habe den Eindruck, hier ist die Mitte des Psalms. Wir erfahren ja sehr vieles über Gott in diesem Psalm. Er hat einen Namen im Alten Testament, wo bei uns Herr steht mit vier Großbuchstaben, steht der alttestamentliche Gottesname Yahweh. Wir haben erfahren, was er alles tut. Wir haben erfahren, wie er ist, barmherzig, geduldig, gnädig. Aber jetzt kommt die wärmste Bezeichnung für Gott. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Es ist ja interessant, dass in diesem Lobsalm wirklich entfaltet wird in einer Fülle und Breite, wer und wie Gott ist. Aber hier kommen wir zum Herz. Vater für Kinder. Zwei Anmerkungen dazu. Wieder sehen wir durch diesen Psalm das Angesicht unseres Herrn Jesus Christus. Der Vatertitel ist im Alten Testament sehr selten belegt. Eigentlich hat uns erst Jesus zu diesem Titel den richtigen Zugang gegeben, denn Jesus ist der wahre Sohn Gottes, der Eingeborene, der einzige göttliche Sohn Gottes. Und wir sind Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus ermöglicht uns, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist dieser Titel auch nicht unproblematisch. Und zwar nicht nur durch die feministische Theologie, sondern viele sagen es immer wieder, ich tue mich damit schwer. Mein Vaterbild ist negativ besetzt durch meine Erfahrungen. Ich gebe dann den Tipp, beten Sie dafür, dass Ihnen dieser Zugang eröffnet wird. Und machen Sie sich immer klar, der biblische Vater ist unser Vater durch Jesus Christus. Der Zugang geht über Jesus, nicht über unsere irdischen Väter. Und ich möchte eigentlich jedem wünschen, dass wir einen Zugang bekommen zu dieser engsten Anrede Gottes. Mein Vater, unser Vater. Und auch hier noch einmal das Große. Gott öffnet uns dieses persönliche Verhältnis. Gott ermöglicht uns diese persönlichste Anrede. Wem? Sünder, gebrechlich, vergänglich. Und was das bedeutet, dass Gott Vater für uns ist, das sagt der Psalm gleich in der Fortsetzung. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Der Vater kennt seine Kinder. Der Vater weiß um unsere Schuldhaftigkeit. Er weiß um unsere Vergänglichkeit. Und er weiß aus diesem Grund auch um alles Leiden und um alle Anfechtung. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Und damit ist eine Überleitung geschaffen zum vierten Teil. Der vierte Teil steht unter der Überschrift: Gottes Liebe schenkt Anteil an seiner Ewigkeit. Wir sprechen. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Gottes Liebe schenkt Anteil an seiner Ewigkeit. Aber zunächst einmal wird der Aspekt der menschlichen Vergänglichkeit noch einmal viel drastischer angesprochen. Wir haben es ja schon im ersten Teil gehört, der dein Leben vom Verderben erlöst. Der Mensch ist verderblich, vergänglich. Der Mensch ist Todeskandidat. Ich habe den Eindruck, bei manchen Psalmen, da entwickelt sich etwas im Psalm. Da wird etwas noch deutlicher. Da steigt der Mut, Dinge direkter anzusprechen, noch direkter. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Am Gras wird die Vergänglichkeit anschaulich. Nicht, wenn man vielleicht 80 Jahre wird oder 90, da denkt man vielleicht 60 oder 70, wenn man gesund ist, nicht so sehr an die Vergänglichkeit. Und es gibt ja wunderbare Möglichkeiten, das auch zu verdrängen und viele Menschen tun dies. Aber beim Gras, da wird es sehr offensichtlich. Das hat eine deutlich kürzere Lebensdauer. Ein paar Monate oder nur ein paar Wochen. So ist der Mensch. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde, einen eigentlich kurzen Moment. Aber jetzt wird der Psalm noch offener, noch ehrlicher. Und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Wir sind nicht nur vergänglich, wir sind früher oder später auch vergessen. Ich bilde mir nicht ein, zu den wenigen Menschen zu gehören, die in irgendeinem Geschichtsbuch wenigstens namentlich überleben. Es kommt der Zeitpunkt, da gibt es mein Bild nirgends mehr. Da hängt es in keinem Wohnzimmer mehr. Und da ist mein Name vergessen. Da wird er nicht mehr genannt. Merken Sie, wie ehrlich, wie offen, wie schonungslos und eben nicht verdrängend hier die Wirklichkeit des Todes angesprochen ist. Das ist unsere menschliche Wirklichkeit.
Irgendmal ist es für jeden vorbei. Und das stellt doch unser Leben radikal in Frage. Was ist denn der Sinn? Ist das der Sinn, was wir dann gelebt haben? Hat es das wirklich gebracht? Und erst recht, wenn das Leben nicht ganz einfach ist, hat es dann wirklich gebracht? Was war der Sinn? Die Wirklichkeit der Vergänglichkeit als die große Anfrage an den Menschen und an den Sinn des Lebens und an den Sinn der Arbeit und an den Sinn aller Mühe und erst recht an den Sinn des Leidens und an den Sinn des Glaubens. Und dann der Kontrast. Was bleibt? Was hält? Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Gnade des Herrn. Es ist interessant, dass dieser Psalm nicht formuliert, der Herr, sondern das Leitthema dieses Psalms, die Gnade Gottes, die sich in seiner Liebe äußert, die Vergebung schenkt und Heilung und Ewigkeit, die Gnade bleibt. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn Gott uns gnädig ist, dann ist er uns ewig gnädig. Dann haben wir Anteil an seiner Ewigkeit. Dann ist unser Leben wohl irdisch begrenzt, aber nicht wirklich begrenzt. Dann gilt das Lied, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und das gilt. Und dann bekommt das Leben einen Sinn. Und dann bekommt unser Tun einen Sinn. Und dann bekommt das Leiden einen Sinn. Und dann bekommt der Glaube einen Sinn, weil er diese Ewigkeit auffließt. Aber lassen Sie mich noch kurz fragen, wem gilt denn diese Gnade? Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Ja, wie jetzt? War nicht bisher die Rede vom sündigen Menschen, vom Vergänglichen, eben wegen seiner Sünde? Gilt die Gnade ewig nur denen, die im Grunde sündlos leben, weil sie die Gebote halten? Ich denke, dass dies gerade dieser Psalm nicht sagen möchte. Die, die Gott fürchten, sind zuerst diejenigen, die um ihre Schuld und um ihre Vergänglichkeit wissen. Diejenigen, die Gott fürchten, sind die, die mit leeren Händen vor Gott stehen und wissen, Gnade ist nicht verdienbar, sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Nein, die Gnade ist ganz Gnade, weil sie dem Sünder und vergänglichen Menschen ganz Gottes Liebe schenkt. Aber wer dies erfasst hat, der möchte mit Gott leben. Der möchte Gott loben. Der möchte Gott fürchten. Der möchte seinen Bund halten. Aber um ein Missverständnis zu vermeiden, ich denke nicht, dass das ein Nacheinander ist, sondern ein ständiges Ineinander in uns. So wie es Luther formuliert hat, wir sind zugleich Gerechtfertigte und Sünder. Gottes Liebe schenkt Anteil an seiner Ewigkeit. Fünfter und letzter Teil. Gottes Liebe führt zum umfassenden Lob. Ich lade ein. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn alle seine Werke,
an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Gottes Liebe führt zum umfassenden Lob. So hat der Psalm begonnen, ganz klein, lobe den Herrn, meine Seele, ich. Und jetzt das große Finale, nicht nur der Einzelne, das große Orchester mit vollen Tönen, mit der ganzen Lautstärke, mit allen Instrumenten, nicht nur wir Menschen, nicht nur die Gemeinde, sondern die ganze Schöpfung, die Engel, die Heerscharen, alle Werke, umfassendes Lob. Ist das nicht ein schöner Weg, den dieser Psalm geht? Von mir über die Gemeinde zur ganzen Schöpfung, umfassendes Gotteslob. Und dazu passt auch eine neue Beschreibung für Gott. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Nicht nur Jahwe, der Gott Israels, sondern jetzt der Herr des ganzen Universums, der Schöpfer Himmels und der Erde, der König aller Könige, der, der auf dem himmlischen Thron sitzt und herrscht. Und wieder leuchtet das Angesicht Jesu hindurch. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Vater unser im Himmel, dein Reich komme. Die Reich Gottes Verkündigung von Jesus blitzt hier auf. Bis hin zum Ende seiner Wirksamkeit, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erde. Gott, der König, Jesus, der Allmächtige. Und wenn dem so ist, dann kann nicht nur hier und da einer loben oder eine kleine Gruppe. Nein, dann stimmt das Universum ein. Und wieder wird gelobt, was Gott redet und was Gott tut. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Wort und Tat. Gott handelt und Gott redet. Und die Antwort ist unser Lob. Liebe Schwestern und Brüder, machen wir uns das klar. Wo wir Gott loben, als Einzelne oder als Gemeinde, da loben viele mit, auch wenn wir sie nicht hören. Da wird im Himmel gelobt von den Engeln und von den Heerscharen. Und deshalb sind wir mit unserem Lob als Einzelne oder als Gemeinde nicht alleine. Es wird verstärkt durch die himmlischen Heere. Und trotz dieser großen Schau, trotz diesem universalen Lob, wird der Einzelne nie vergessen. Und deshalb endet der Psalm, wie er begonnen hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben einen guten Winter erwischt. Es ist ordentlich kalt, wie es sich für einen Winter gehört. Vielleicht haben Sie gelegentlich schon gefroren. Aber es ist nicht nur der Winter kalt, es gibt auch Kälte in unserem Leben, es gibt Kälte in unserer Gottesbeziehung, es gibt den Winter auch in dieser Form. Ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen warm wird, innerlich warm wird, geistlich warm wird. Warm wird durch dieses Gotteswort, das uns zeigt, wie sehr Gott uns liebt, wie groß seine Gnade ist, wie groß seine Barmherzigkeit ist und dass Sie dann nicht mehr klagen über den Wind und über die Kälte, sondern fröhlich einstimmen, lobet den Herrn, meine Seele. Amen.